koordiniert dort ein Projekt mit dem erschreckenden Titel Projekt zur Förderung von Forschung zu den sozialen Determinanten von Gesundheit in Ländern mit niedrigeren und mittleren Einkommen. Was das genau heißt, wird sie jetzt selbst sagen.
Ganz herzlichen Dank und guten Tag. In den vorangegangenen Panels haben wir ja ganz viele eindrückliche Beispiele, wie sich soziale Ungleichheit, Nahrungsmittelspekulationen, schädliche Arbeitsbedingungen und Wirtschaftskrisen auf die Gesundheit auswirken, gehört. Und immer wieder wurde dabei auch darauf hingewiesen, dass es Wissen über die genauen Zusammenhänge oft helfen würde, um politisch etwas dagegen zu tun. Ich werde im Folgenden leider weitaus abstrakter als die Beispiele ein Projekt darstellen, in dem versucht wird, die Erforschung dieser Zusammenhänge gerade in den Ländern voranzutreiben, in denen globale Ausbeutungsverhältnisse sich besonders dramatisch im Gesundheitsstand der Bevölkerung niederschlagen. Ich werde zunächst auf die Hintergründe des Projekts eingehen, dann die Zielsetzungen und Struktur erläutern und erste Ergebnisse darlegen, bevor ich mit einigen Herausforderungen ende. Die wissenschaftliche Untersuchung der gesellschaftlichen Bedingtheit von Krankheit und Gesundheit hat eine lange Tradition und existiert immer verbunden mit sozialen Bewegungen und Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit, mindestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa. Eine besondere Bedeutung fand sie in den 1970er Jahren, hat sie einen Aufschwung erlebt in vielen Ländern. Und seit der Jahrtausendwende etwa erlebt diese Tradition einen erneuten Aufschwung unter dem Namen Social Determinants of Health, soziale Determinanten von Gesundheit, insbesondere in der globalen Gesundheitspolitik. Dieser Ansatz zeigt anhand epidemiologischer Korrelationen die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit auf, insbesondere in Bezug auf Klasse und Bildung, aber auch Gender und Race, und stammt aus dem angelsächsischen Raum. Großbritannien und Kanada sind besonders prominentester Vertreter ist Sir Michael Marmot aus London, der das auch stark vorangetrieben hat auf der internationalen Agenda. Die wissenschaftlichen Analysen des Problems gehen dabei immer eng zusammen mit politischen Forderungen. Diese beziehen sich bei dem SDH-Ansatz, also das Social Determinants of Health-Ansatz, weniger auf das Gesundheitssystem, was da zu ändern ist, sondern ganz explizit auf andere Bereiche, auf die Reduktion sozialer Ungleichheit durch sozial- und steuerpolitische Maßnahmen. Und zudem wird gefordert, dass gesundheitsfördernde Maßnahmen nicht an der Steigerung der Durchschnittsgesundheit ausgerichtet sind, sondern explizit an der Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit. Das geht darauf zurück, dass gesundheitsfördernde Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Durchschnittsgesundheit zu heben, also die größte Steigerung der durchschnittlichen Gesundheit pro Mitteleinsatz zu erreichen, tendenziell den Privilegierten zugutekommen und damit gesundheitliche Ungleichheiten verstärken. Die Daten, die dabei rauskommen, sind halt Korrelationen. Dabei hat sich gezeigt, dass es dass es ein Gradient von gesundheitlicher Ungleichheit ist, dass es nicht nur die ärmsten Teile der Bevölkerung trifft, sondern dass es ein relativ linearer Zusammenhang zwischen in diesem Fall Einkommen und unter 5 Mortalität, aber auch verschiedene andere Gesundheitsindikatoren gibt. Hier zeigt sich, dass es sowohl innerhalb von Ländern große gesundheitliche Unterschiede gibt, als auch zwischen Ländern. Und dieser spezifische Ansatz hat eben Eingang in die globale Gesundheitspolitik erhalten. 2005 wurde von der WHO die Commission on the Social Determinants of Health eingerichtet. Der Abschlussbericht der Kommission von 2008 konstatiert gravierende gesundheitliche Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Ländern. So liegt die Wahrscheinlichkeit, im Alter zwischen 15 und 60 Jahren zu sterben, für einen Mann in Schweden bei 8,2%, in Russland bei 48,5% und in Lesotho bei 84,5%. Der Bericht stellt diese Ungleichheiten als behebbar und ungerecht dar. Hier ein Zitat: "The unequal distribution of health damaging experiences is not in any sense a natural phenomenon, but is the result of a toxic combination of poor social policies and programs, unfair economic arrangements and bad politics." Und kommt zu dem Schluss: "Social injustice is killing people on a grand scale." Er schlägt folgende Maßnahmen zur politischen Umsetzung dessen vor. Die werden auch in der Abschlussdeklaration der Weltkonferenz zu den sozialen Determinanten von Gesundheit genannt, die 2011 in Rio stattgefunden hat. Zum einen die Lebensbedingungen zu verbessern, das bezieht sich insbesondere auf frühe Kindheit, Bildungszugang, Arbeitsbedingungen, partizipative Stadtentwicklung, soziale Sicherungssysteme. Dann als zweiten großen Strang die ungerechte Verteilung von Macht, Geld und Ressourcen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene anzugehen. Da werden sozusagen angehen, ist ein weiter Begriff. Aber drittens, Wissen schaffen und verbreiten ist eben sozusagen ein klarer Strang von diesen den die WHO-Kommission da vorgeschlagen hat. Das bedeutet eben zum einen, den Gesundheitszustand in der Bevölkerung nicht mehr im Durchschnittswert zu erheben, sondern immer differenziert nach Einkommen, Region, Geschlecht etc. Und eben systematisch die Auswirkungen von Maßnahmen auf gesundheitliche Ungleichheiten zu evaluieren. Die WHO versucht, die Übernahme solcher Maßnahmen in verschiedenen Ländern voranzutreiben. Forschung spielt dabei eine ganz wichtige Rolle, denn besseres Wissen darüber, welche Gruppen besonders benachteiligt sind und welches die größten Gesundheitsprobleme sind, können politische Maßnahmen wirksamer machen. Aber die Forschung, die im Rahmen dieser Kommission als Evidenz für die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungerechtigkeit und gesundheitlicher Ungleichheit herangezogen wurde, stammt ganz überwiegend von Forschern aus Europa und Nordamerika. Darin drückt sich natürlich zum einen eine generelle bestehende Dominanz von Forschung aus reichen Ländern aus. Geht es aber um die politische Umsetzung vor Ort, ist es besonders zentral, dass auch die prioritären Probleme und Ursachen vor Ort bekannt sind und die entsprechende Forschung, die existiert, dazu zur Kenntnis genommen wird. In den letzten Jahrzehnten gibt es parallel dazu ein Umdenken in der Entwicklungszusammenarbeit und verstärkt Bemühungen von Geberländern, die Forschungskapazitäten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu stärken, sogenanntes Research Capacity Development. Zum einen können auf der Grundlage von Forschung von vor Ort Prioritäten besser gesetzt werden. Zum anderen ist die Bereitschaft, wissenschaftliche Forschungsergebnisse als Grundlage für die Einführung politischer Maßnahmen zu nehmen, größer, wenn die Forschung vor Ort durchgeführt wurde. Auch wenn die Ergebnisse aus anderen Regionen vielleicht die gleichen Schlüsse zulassen würden, ist dieser Transfer in die Politik leichter, wenn die Forschung von vor Ort stammt. Und wenn es keine eigenen Wissenschaftlerinnen in den Ländern gibt, werden häufig sogenannte Experten aus reichen Ländern beauftragt, die wesentlichen Probleme zu bestimmen. Nachhaltiger ist es natürlich, vor Ort eine kritische Masse an Wissenschaftlerinnen und Expertinnen auszubilden. Genau, hier setzt das EU-Projekt an, was ich jetzt vorstellen will. Der Titel lautet, noch komplizierter: Building Sustainable Capacity for Research for Health and its Social Determinants in Low- and Middle-Income Countries. Finanziert ist das Projekt durch die EU im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms und läuft seit etwas mehr als anderthalb Jahren und bis September 2015 mit einem Volumen von 2 Millionen Euro. Ich bin daran beteiligt, nicht als Wissenschaftlerin, sondern koordiniere das Projekt im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Auftrag des BMZ. Die Partner, die daran beteiligt sind, in diesem Konsortium, kommen aus Lateinamerika, Afrika und Europa. In Lateinamerika sind es Brasilien, Kolumbien und Mexiko, jeweils die einschlägigen nationalen Public Health Institute. In Afrika, Südafrika, Tansania und Kenia. Und die europäischen Partner, die beteiligt sind, kommen aus Schweiz, aus der Schweiz, Spanien und Großbritannien. Die Ausgangssituation, von der das Projekt ausgegangen ist, ist, dass es einerseits wenig Forschung aus einigen ärmeren Ländern gibt, in denen aber dieser Ansatz sehr notwendig wäre, beziehungsweise auch schon politische Maßnahmen vorangetrieben werden, ohne dass die entsprechenden Daten vorhanden sind. Dann, dass die existierende Forschung aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu wenig vernetzt und zu wenig bekannt ist. Dass die Forschung sehr heterogen ist in Qualität und methodischen und theoretischen Standards und dass es wenig Transfer gibt von den existierenden Forschungsergebnissen in Praxis und Politik. Die Ansätze, die in dem Projekt verfolgt werden, zum einen werden Kurse entwickelt zu dem generellen Thema soziale Determinanten von Gesundheit für Studierende und Wissenschaftlerinnen, um einfach mehr Expertise auszubilden, Kurse und Studiengänge, dann eine stärkere Vernetzung zu fördern von Wissenschaftlerinnen aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen durch Wissensplattformen, Konferenzen und Austauschprogramme. Diese Wissensplattformen sind aber nicht nur für Wissenschaftlerinnen zugänglich, sondern auch für die allgemeine Öffentlichkeit. Dann werden Kurse und Infomaterial für politische Entscheidungsträger entwickelt. Dann wurde ein großer Bedarf angemeldet von den beteiligten Wissenschaftlern, dass sie Fortbildung brauchen. Wie stellt man Forschungsergebnisse so dar, dass die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger sie wahrnehmen? Wie wirbt man Mittel ein, wie laufen politische Entscheidungsprozesse und wie kann man sie beeinflussen? Und dann eben den Austausch zu fördern zwischen den beteiligten Wissenschaftlerinnen über die Erfahrungen, die sie gemacht haben, zur Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen. Weil die auf einem sehr unterschiedlichen, also manche sind sehr weit fortgeschritten in diesem Forschungsbereich und manche noch sehr wenig. Also zu den Ergebnissen, wir haben 2012 ein sogenanntes Mapping durchgeführt zu den Forschungsbedingungen und der politischen Umsetzung in den beteiligten Ländern. Also wie wird SDH-Wissen produziert und umgesetzt? Dabei wurde deutlich, dass in vielen Ländern Forschungsthemen und Gelder von den Prioritäten internationaler Geber abhängen, vor allem in Kolumbien, Kenia und Tansania, dass die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ein zentraler Faktor ist. Also erkennen lässt sich da, dass es dort eher eine lebendige Forschungsszene gibt, wo sie beteiligt war an oder hervorgegangen ist aus einer zivilgesellschaftlichen Bewegung. Das ist zum Beispiel der Fall in Brasilien, aber auch in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist deutlich schwächer in den afrikanischen Ländern. In Ländern mit mittlerem Einkommen, die sozusagen eine eigene Forschungsagenda entwickeln, ist die Forschungspolitik im Gesundheitsbereich sehr stark auf Technologie und Biomedizin fokussiert, nicht auf die sozialen Aspekte von Gesundheit. Mexiko und Brasilien stechen hervor, haben große nationale Forschungsinstitutionen, Ressourcen und internationale Kollaborationen. Außer in Brasilien ist wenig Umsetzung in politische Maßnahmen bisher festzustellen. Es gibt wenig Vernetzung zwischen Lateinamerika und Afrika. Und was sich außerdem gezeigt hat, ist, dass es sehr unterschiedliche theoretische Ansätze gibt, sodass man gar nicht sozusagen von einer SDH-Forschungstradition einer gemeinsamen Disziplin da sprechen kann, sondern dass es da auch noch Auseinandersetzungen über die verschiedenen Forschungstraditionen gibt. In Lateinamerika existiert eine ganz lange Fachtradition, ausgehend vom Collective Health Movement der 1970er Jahre. Diese sehr viel kritischere Herangehensweise wird in der internationalen Diskussion, insbesondere in der WHO Commission on the Social Determinants of Health, kaum berücksichtigt. Ich kann da nur ganz kurz auf die Unterschiede eingehen. Während die SDH Commission die Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit in definierbaren Einzelfaktoren sozialer Ungleichheit sieht, sieht die lateinamerikanische Forschungstradition kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse als strukturelle Ursache. Während die einen mit klassischen Methoden der Epidemiologie arbeiten und mit wenig theoretischer Ausrichtung scheinbar synchrone Kausalzusammenhänge beobachten, erweitert die Social Medicine and Collective Health diese um qualitative Ansätze und sieht eine historische, also diachrone Betrachtung als notwendig an. Zudem legt sie sehr viel mehr Gewicht auf Theorie, also die Frage, warum hängt es miteinander zusammen und nicht nur sozusagen die reine Beschreibung der Zusammenhänge von sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit. Insbesondere aber unterscheiden sich die Ansätze in Bezug auf die politischen Forderungen, während zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit im Ansatz der Commission steuer- und sozialpolitische Maßnahmen sowie regulierende Maßnahmen wie also auch innerhalb des bestehenden Systems als wirksam angesehen werden, folgert der Collective Health Ansatz aus der wissenschaftlichen Analyse eine grundsätzliche Kritik der kapitalistischen Machtverhältnisse. Während daraus hervorgehend der Hauptakteur beim CSDH der Staat ist, sind es im Collective Health Movement aus Lateinamerika insbesondere die sozialen Bewegungen. Das Vernachlässigen dieser Tradition hat das Aufgreifen dieses Themas gesundheitliche Ungleichheiten in der internationalen Gesundheitspolitik wahrscheinlich begünstigt. Unter lateinamerikanischen Wissenschaftlerinnen gibt es aber eine große Frustration darüber, über diese Anpassung und sehr gespaltene Meinung dazu, inwieweit man das zugunsten der besseren politischen Umsetzbarkeit gleicherweise unterstützen sollte. Ich würde das Beispiel Brasilien vielleicht jetzt überspringen, wenn es knapp ist, und kurz zu den Herausforderungen gehen. Also grundsätzlich wird deutlich, dass es für Wissenschaftlerinnen, die in dem Bereich, also überhaupt für Wissenschaftlerinnen, aber auch in dem Bereich gesellschaftliche Bedingtheit von Krankheit und Gesundheit, wenig Anreize gibt, den Politiktransfer, wie es man nennen will, zu fördern, also sich an die Öffentlichkeit zu wenden, das zu vereinfachen, dass bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Das Gleiche gilt für den Süd-Süd-Austausch, der ja ein zentraler Bestandteil davon ist, also sagen die Bereitschaft von Lateinamerika nach Afrika die Erfahrung zu teilen, ist auch begrenzt innerhalb knapper zeitlicher Ressourcen und dadurch, dass es keine strukturellen Anreize dafür gibt, das zu tun. Dann ist der Aufbau von diesem Forschungszweig eigentlich dort, wo er erfolgreich war, ging er immer von sozialen Bewegungen aus, dass jetzt sozusagen umgekehrt die Forschung zu fördern und sich zu erhoffen, dass daraus politische Veränderungen eintreten, ist natürlich ungleich schwieriger. Und da ist eben das Anknüpfen an bestehende Bewegungen ganz zentral. Und ein generelles Problem von globalen Wissenschaftskooperationen ist eben, dass diese Forschungsnetzwerke auf Europa bzw. Nordamerika zentriert bleiben, solange das Geld und die Koordination von dort kommt. Wir haben versucht, diesem Effekt durch die frühzeitige Einbeziehung aller Partner in die Planung und Antragstellung zu begegnen und denken, dass auch wenn sich dieses Ungleichgewicht natürlich nicht ganz ausräumen lässt, diese Formen der globalen Wissenschaftskooperation dazu beitragen können, dass eine Reflexion über diese Dominanz entsteht und dass Wissen zunehmend dort produziert wird, wo es eben zur Veränderung gesellschaftlicher Bedingungen benötigt wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben eine Webseite und einen Newsletter. Wenn daran Interesse besteht, gebe ich auch eine Liste durch, diesen Newsletter zu erhalten.
Auch hier jetzt konkrete und direkte Nachfragen.
Ja, gerade zu dem letzten Punkt, die Frage, wo kommt sozusagen das Geld her, wo sind solche Forschungsnetzwerke so dominant, warum bleibt das immer noch in Europa, Nordamerika? Ich fand jetzt, wenn jetzt nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe, aber bei der Auswahl auch der Zentren waren die asiatischen Länder sozusagen gar nicht präsent, ne? Das sind ja nun eigentlich die sozusagen die neue ökonomische Boomregion der letzten 20 Jahre. Ist das noch komplett oder machen die was ganz Eigenes oder findet das noch gar nicht statt oder fokussiert sich das, wie Sie sagten, auf Biomedizin und Technik, was da geforscht wird? Können Sie dazu schon was sagen oder ist diese ganze soziale Determinantengeschichte da abwesend? Also jetzt im Vergleich zu Lateinamerika, wo das ja zumindest ähnliche Traditionen zu geben scheint.
Ja, wir haben diese Entscheidung, Asien nicht mit aufzunehmen, war irgendwann eine bewusste Entscheidung, um es auch nicht noch komplexer zu machen. Es ist so schon relativ komplex, so verschiedene Bedingungen da zu berücksichtigen. Ich weiß auch relativ wenig tatsächlich über die Forschungstradition in Asien. Es gibt Forschung dazu, auch im Rahmen dieser Commission ist in Indien sehr viel gemacht worden, das weiß ich, aber wir haben das sozusagen erstmal auf diese beiden Kontinente beschränkt, weil eben dort auch schon ein gewisses Maß an Austausch besteht und einer Tradition von Süd-Süd-Kooperation.
Dann wechseln wir jetzt direkt von der wissenschaftlichen Durcharbeitung zur juristischen Begleitung und Aufarbeitung und Verfolgung.